Guten Morgen, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir kurz, dass ich Sie begrüße, bevor unsere Gastgeberin Constanze Wimmer die inhaltliche Begrüßung macht. Ich sehr gerne aus besonderem Anlass Professor Sengers hier in Linz begrüßen wollen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Ulrich Fuchs. Ich bin der stellvertretende Intendant von Linz 09 und stamme oder habe die letzten Jahre in Bremen gelebt, bevor ich nach Linz gekommen bin. Das verbindet uns natürlich, weil ich Professor Sengers aus seiner Tätigkeit in Bremen, an der Universität Bremen, sehr gut kenne und die Arbeit dort auch verfolgt habe. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, dass die Friedensinitiative der Stadt Linz, insbesondere Rainer Steinweg, die Anregungen gegeben haben, schon vor längerer Zeit, die Arbeit von Dieter Sengers und die Arbeit der Friedensinitiative in Linz auch zueinander zu bringen. Das Ganze geht dann eben auch auf die konkrete Umsetzung durch meinen Kollegen Peter Androsch zurück, der dort hinten sich bei einer Tasse Kaffee lag und der als künstlerischer Leiter des Bereichs Musik gestern einen großen Höhepunkt hatte mit der Eröffnung des Akustikon. Das ist übrigens auch noch ein Tipp, den ich Ihnen geben muss, wenn Sie sich unbedingt morgen anschauen, das neue Akustikon in der Fahrgasse in die Ecke, empfehle ich Ihnen allen auch. Ich habe gestern gesagt, der Kepler-Salon hat jetzt eine ebenso schöne, gleichwertige Schwester bekommen und das ist nur eine Straße weiter. Das ist, glaube ich, wirklich sehr schön für Linz und für unser Projekt. Über den Kepler-Salon, ich habe gemerkt beim Reinkommen, dass viele von Ihnen zum ersten Mal da sind, den Kepler-Salon noch nicht wahrgenommen haben. Draußen liegt ein Programm für das nächste Vierteljahr, also ab Juli bis Oktober, dass Sie sich bitte gerne mitnehmen können. Und ansonsten erlauben Sie mir vielleicht auch den Hinweis, das hat mich besonders gefreut, in der aktuellen Ausgabe der deutschen Wochenzeitung Zeit ist auf Seite 3 des Feuilletons ein ganz großer Artikel über Linz und Linz 09 ganzzeitig. In Österreich gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Wochenzeitungen, die man liest, also kaufen Sie diese Ausgabe mal. Sie ist besonders lesenswert, auch aus anderen Gründen. Und da gibt es eine kleine Bemerkung darin, dass über den Zeitredakteur, der eine Woche hier war, ohne dass wir das übrigens im Wesentlichen gemerkt haben, dass er hier war, so funktioniert guter Journalismus, lässt sich nicht bezahlen und einladen und dann eben auch entsprechend mit Lohnschreiberei beeinflussen, wie das gelegentlich woanders der Fall ist, sondern unabhängiger Journalismus funktioniert so, eine Woche hier und am Ende kommt dann der Artikel in der Zeit und da steht die schöne Bemerkung drin, Kepler Salon, habe ich mir auch angeschaut, ein Projekt, das man am liebsten sofort mit nach Hause nehmen möchte. Wenn das jemand in Hamburg schreibt oder zeigt, dann zeigt uns das, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und insofern freue ich mich jetzt auf diesen Vormittag mit Constanze Wimmer und Professor Sengers und übergebe dir das Wort.
Uli, kannst du das Fenster zu machen? Es ist ein bisschen lauter. Dann darf auch ich Sie heute Morgen sehr, sehr herzlich begrüßen, an einem leicht verhangenen Sonntagmorgen, aber dafür waren Sie auch nicht versucht, heute Vormittag lieber in der Sonne zu bleiben, sondern Sie sind zu uns gekommen, was uns sehr, sehr freut, weil ich davon ausgehe, dass uns jetzt ein sehr, sehr spannender Vormittag erwartet mit Professor Sengers. Für alle, die den Kepler-Salon schon kennen. Es wird heute im Ablauf ein bisschen anders sein als sonst. Wir bemühen uns sonst immer, einen starken Input des Referenten zu geben, des Vortragenden zu geben und im Anschluss daran dann in eine Diskussion mit Ihnen einzusteigen. Heute gibt es zwei große Vortragsblöcke sozusagen und nach jeder dieser Einheiten sozusagen gibt es nachher die Möglichkeit für Sie, für uns mit ihm darüber zu diskutieren. Ich darf Herrn Professor Sengers kurz vorstellen. Er ist geboren 1940 in Geislingen an der Steige und studierte Soziologie, Politikwissenschaften, Geschichte und Soziologie in Deutschland und in Amerika. Er studierte in Tübingen, in Frankfurt, in Massachusetts und in Michigan. Sein inhaltliches Thema, die Friedensforschung, hat seinen Ausgang genommen aus seinem Interesse für Militärstrategie. Das war das Erste, womit er sich sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Dann natürlich mit der Friedensforschung und mit der Entwicklungsforschung. Er kam 1972 als Professor an die Uni Frankfurt und 1978 als Professor für internationale Politik und internationale Gesellschaft, insbesondere Friedens-, Konflikt- und Entwicklungsforschung, an die Uni Bremen. Und an der Uni Bremen war er als Professor tätig bis 2005 und ist jetzt noch dort aktiv als Senior Fellow. Er ist natürlich Preisträger zahlreicher Preise. Ich erwähne hier nur zwei, den International Peace Research Award und den Kultur- und Friedenspreis der Villa Ichon der Stadt Bremen. 2001 hat sich Herr Professor Senghardt einem Thema zugewandt, das vielleicht ein bisschen abseits der Friedensforschung oder dem, was man unter Friedensforschung gängigerweise verstehen würde, sich befindet, nämlich ob Frieden auch hörbar ist. Und dazu würde ich Sie jetzt bitten, gleich einzusteigen.
Ja, meine Damen und Herren, wenn ich hier spreche, ist das auf dem Lautsprecher.
Ja? Ja. Hören Sie uns gut?
Ja, ja, ja. Das ist wichtig. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, in Linz an diesem Morgen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Zunächst muss ich einmal sagen, wie Frau Wimmer das schon erwähnt hat, ich bin Sozialwissenschaftler und habe mich mit sozialwissenschaftlichen Themen beschäftigt im Hinblick auf die Friedensproblematik. Und Friedensproblematik heißt immer so ein breites Spektrum von der Kriegsursachen- oder Gewaltursachenforschung, die wir in der Friedensforschung betreiben, bis hin zur Friedensursachenforschung. Dazwischen gibt es ein breites Feld. Und natürlich, normalerweise als Sozialwissenschaftler beschäftigt man sich eben mit sozialwissenschaftlichen Themen. Was sind die Hintergründe für Kriege, für Gewalt, für Vorurteile, für Eskalationsprozesse, für die Beendigung von Kriegen? Was sind die Hintergründe für sozusagen Prozesse oder Strukturen, die dazu beitragen, dass Frieden zustande kommt und dass Frieden sich aufrechterhält? Also das, was man heute seit 10, 15 Jahren auch in diesem Bereich sagen würde als nachhaltigen Frieden. Ein Frieden, der nicht immer gefährdet ist, dass er zurückfällt in Gewaltdrohungen oder Gewalteskalation. Nun, dieses Thema ist natürlich für einen Sozialwissenschaftler ein exotisches Thema zunächst, weil Sozialwissenschaftler beschäftigen sich damit nicht. Das Interessante ist aber auch, dass die Musikwissenschaftler oder die Musikhistoriker sich nicht intensiv damit beschäftigen. Sie werden viele Musikhistoriker oder Musikwissenschaftler finden, die zu einzelnen Themen, zum Beispiel wenn es Neuaufführungen gibt, eines Stücks aus der Vergangenheit, für die Programmhefte das schreiben. Aber das, was mich gereizt hat, dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre mal etwas tiefer in diese Problematik einzudringen, einfach zunächst als Musikliebhaber, um zu sehen, wie vermittelt sich eigentlich das, was ich weiß von der Sozialwissenschaft her in dieser Spanne von Kriegsursachen zu Friedensursachenforschung, wie vermittelt sich das, wenn überhaupt, in klassischer Musik. Klassische Musik heißt jetzt also nicht nur Wiener Klassik, also Haydn, Mozart und so, sondern es heißt wertbeständige Musik mit einem gewissen Schwerpunkt auf europäische Musik, sagen wir mal vom Spätmittelalter bis zum Jahre 2009. Warum beschäftigen sich Musikwissenschaftler nicht so gerne damit? Weil es in der ästhetischen Theorie der Musikwissenschaft ein Vorurteil gibt, ein Bias. Der kommt aus der Romantik, der ästhetischen Theorie der Romantik, die besagt, alles, was in der Musik sozusagen eine Brücke ist zu irgendetwas, was Sie sich konkret vorstellen können, also Trauer, eine Schlacht, Jubilation aufgrund einer Hochzeit oder sonst irgendetwas, ich nehme Ihnen mal das Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, das Sie ja sicher kennen, die Alpensymphonie von Richard Strauss, nicht? Nacht, Sonnenaufgang, der Anstieg, Wasserfall, Erscheinung, aufblühende Wiesen auf der Alm, auf dem Gletscher, Vision, Nebel steigen auf, Elegie, Stille vor dem Sturm, Gewitter, Sturm, Sonnenuntergang, Ausklang, Nacht. Das ist Programmmusik. Das heißt, wenn Sie das hören, Gewitter, dann müssen Sie eigentlich ein Gewitter hören. Und da sagt die ästhetische Theorie, das ist eigentlich, naja, nicht so ernst zu nehmen. Das ist nicht absolute Musik. Absolute Musik, das ist eben Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, das heißt symphonische Musik, Kammermusik, Quartette, Quintette, was immer, wo Sie eben nicht von vornherein diese Assoziation haben. Oder wenn ich Ihnen nachher ein Stück ganz kurz einspiele von Beethoven 1813, Wellington Sieg oder die Schlacht bei Victoria, ja, dann hören Sie natürlich Schlachtmusik, die Engländer und die Franzosen, beide, ja, aufeinander. Das ist irgendwo deswegen, ja, pejorativ zu betrachten. Das ist der Grund aus einer ästhetischen Theorie heraus, warum eigentlich Musikwissenschaftler sich wenig damit beschäftigen. Das war mein Glück. Mein Glück, weil es einfach keine Bibliothek zu diesem Thema gegeben hat. Normalerweise, wenn Sie irgendein Thema heute aufgreifen, haben Sie immer eine Bibliothek im Nacken und die müssen Sie zuerst mal abarbeiten. Und hier ging es zunächst einmal darum, einfach zu sammeln, zu sortieren, zu katalogisieren, was sind denn eigentlich die Themen, mit denen sich die Musikwissenschaftler beschäftigt. Die Musik, die Komponisten und Komponistinnen beschäftigt haben. Das ist das eine und das wird sozusagen eher der zweite Teil meiner Darstellung sein, mit Beispielen, die ich ganz kurz jeweils eine Minute, anderthalb, zwei Minuten einspiele, um das Gesprochene zu erläutern. Die andere Problematik in diesem Gebiet ist, dass wir natürlich alle, so wie Sie hier sind, ich auch, Frau Wimmer, Fantasien haben. Also wir haben Vorstellungen über das, was wir uns vorstellen, imaginieren über Frieden. Und diese Vorstellungen sind sehr unterschiedlicher Natur. Und das passiert uns natürlich, wenn wir ja, als Bürger Zeitung lesen, Fernsehen sehen, Rundfunk hören, in Gesprächen mit anderen sind, dass wir natürlich, wenn sozusagen eine eigene, nicht Gewissenserforschung, sondern Bewusstseinserforschung machen, was assoziiere ich eigentlich mit Frieden? Und dass wir diese Vorstellung natürlich in die Musik auch hinein fantasieren, hinein projizieren, ganz unbewusst, ganz selbstverständlich. Und deshalb mögen wir manche Musik unter diesem Aspekt nicht und andere mögen wir eher. Warum? Weil dann eine gewisse Kongenialität, eine gewisse Brücke stattfindet zwischen unserem Kopf oder unserem Bewusstsein und dem, was wir hören. Und anderes sozusagen weisen wir eher von uns. Damit möchte ich mit ein paar Fantasien beginnen. Das können dann Fantasien sein, die Sie selber teilen oder auch nicht teilen. Nur um zu illustrieren, sozusagen, was diese Fantasien sind, die auch zum Teil dann, ich werde da ein paar Beispiele geben, kommentiert worden sind. Eine dritte Geschichte möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Für mich war sehr überraschend, also die Frage, haben eigentlich Komponisten und Komponistinnen in der Vergangenheit, sagen wir in den letzten 200-300 Jahren, selbst einen Beitrag geliefert im Sinne einer Friedenstheorie, wie wenn sie Sozialwissenschaftler gewesen wären. Und da ist interessant, ich habe bisher nur zwei gefunden, die zwar nicht breit, aber doch einen Friedensplan in die Welt gesetzt haben. Das war Arnold Schönberg, 1917, und das war Charles Ives, ein amerikanischer Komponist, 1919. Und sie haben einen Friedensplan in die Welt gesetzt, natürlich in Reaktion auf den Ersten Weltkrieg, wo beispielsweise Schönberg also dafür plädiert hat, dass es so etwas wie, er war inspiriert vom Friedensvölkerrecht, das damals sehr prominent gewesen ist. So ab 1890 gab es in der Gruppe der Völkerrechtler eine Gruppe, die ganz bewusst Friedensvölkerrecht. Und da ging es natürlich um übrigens bestimmte Probleme, mit denen wir heute noch uns herumschlagen, nämlich ein Plädoyer über obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit. Also eine Schiedsgerichtsbarkeit, die im Falle von Konflikten, denken Sie an die Konflikte, die es jetzt in der Welt gibt, obligatorisch, also automatisch eintritt und wo die Schiedsgerichtsbarkeit dann zu einem Urteil führt, das zwingend akzeptiert werden muss durch die Streithähne. Er nannte das dann natürlich auch ein Plädoyer für den Ausbau internationaler Organisationen. Denn Sie müssen sich vorstellen, als das geschrieben worden ist von Schönberg, waren wir noch viel mehr als heute in einer Situation, wo natürlich die Einzelstaaten, das waren vor allem die europäischen Staaten, das waren die Kolonialmächte, das waren die imperialistischen Mächte, sozusagen souveränitätsversessen waren. Und wo alles, was darüber war, was für uns heute selbstverständlich ist, zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Union, völlig sozusagen abseits war. Also wo Sie dann das, was Sie heute hören, zum Beispiel in Reaktion auf solche Dinge aus China, natürlich keine Einmischung in innere Angelegenheiten oder im Iran oder in den meisten Ländern der Welt, keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Die Souveränität ist der eigentliche Punkt. Das war selbstverständlich. Und wenn Sie damals also für Völkerrecht, den Eigenwert des Völkerrechts, für internationale Organisationen plädiert haben, dann war das exzentrisch. Das finden wir heute nicht mehr so, weil wir da zumindest also in Europa in einem anderen Zusammenhang leben. Eine Armee von Wächtern, wir nennen das heute die United Nations Peace Force, also die Blauhelme, genau. Einen internationalen Bewachungsdienst im Falle von das, was wir in Zypern, auf den Golanhöhen und so weiter haben. Das war sehr, sehr weitsichtig von Arnold Schönberg damals, von dem man immer so den Eindruck hat, weil er einen dann später sehr stark auch beigetragen hat zur Zwölftonmusik, dass er eigentlich eher, naja, apolitisch und eigentlich ein reiner Komponist ist. Interessant, dass so jemand eben damals vorgestoßen ist damit. Nun gut, aber das wäre nicht ergiebig, weil es nur zwei gab. Der Charles Ives, der seine ähnlichen Vorschläge dem Wilson überreicht hat, und aus Wilson ist ja dann sind ja die berühmte Wilson'sche Programmatik entstanden am Ende des Ersten Weltkriegs. Das ging in etwa in die gleiche Richtung. Sonst finden Sie natürlich von einzelnen Komponisten über die letzten 200-300 Jahre sozusagen, heute würde man sagen, feuilletonistische, zufällige Kurzstatements, aber nicht so im Sinne einer systematischen Geschichte, wie das bei Schönberg der Fall war. Nun kurz, gehen wir zurück zum Punkt 1, also die Friedensfantasie. Ich will Ihnen ein paar sozusagen kurz erläutern und ganz kurz die Musik dazu einspielen. In vieler Hinsicht glaube ich, dass wir in Europa oder sagen wir mal in der westlichen Welt eine Friedensfantasie haben, wo wir gewissermaßen Frieden als eine Ordnungsstruktur betrachten, als eine Architektur, als etwas, wo es ein klares Oben und Unten, davor und danach gibt. Denken Sie zum Beispiel an das Stichwort Rechtsstaatlichkeit, Instanzenweg. Sie sind angeklagt, der Staatsanwalt macht das Fact-Finding, die Tatsachenerhebung, dann gibt es ein unabhängiges Gericht, das das überprüft, dann gibt es sollte es ein unabhängiges Gericht geben, das sich an das Gesetz gebunden fühlt und so weiter und so weiter, und dann sollte das exekutiert werden, je nachdem mit dem Urteil, und dann können Sie in die nächste Instanz gehen, in Deutschland landet man oft dann beim Bundesverfassungsgericht. Das ist Struktur, Architektur, Ordnung. Und ich will Ihnen dann mal ein Zitat vorlesen von Hermann Hesse, der irgendwo da in Montagnola in der südlichen Schweiz wahrscheinlich den Berner Rundfunk gehört hat, und da hörte er ein Stück von Händel und gleichzeitig ein Stück von Béla Bartók aus Ungarn. Und da war er etwas entsetzt, weil er sagt, also bei Händel, das ist Kosmos. Bei Bartok, das ist Chaos. Bei Händel, das ist Ordnung. Und bei Bartok, das ist Wirrnis. Beim einen ist es Klarheit und Kontur. Beim anderen sind es zerflatternde Wogen klanglicher Sensationen. Beim einen ist es Aufbau und beherrschter Ablauf. Beim anderen sind es die Zufälligkeit der Proportion und Verzicht auf Architektonik. Ich habe jetzt keinen Händel dabei, sondern einen völlig vergleichbar in der Struktur der Musik. Sie hätte Hesse die gleiche Assoziation haben können. Einen von Georg Muffat, der ja ungefähr 60, 70 Jahre früher das geschrieben hat. Ich habe Muffat genommen, weil Muffat auch interessant ist. Muffat war jemand, der in Savoyen geboren ist, im Elsass aufgewachsen ist, sehr früh in Frankreich bei Lully, also in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts studiert hat, dann wie damals alle bedeutend werdende Musiker gereist ist. Der war unter anderem dann in Salzburg, in Wien, in Prag, hatte der Salzburger Erzbischof Kurfürst, oder wie hieß er, Erzbischof, hat ihm dann ein Reisestipendium für mehrere Jahre nach, wie es damals üblich war, nach Italien gegeben. Da hat er dann bei Corelli studiert, aber den Lully hat er aus Frankreich schon. Und seine Grundidee war, das sage ich jetzt nur zusätzlich zu dem, er hatte so etwas wie, was man heute den interkulturellen Dialog nennt. Er sagte, er möchte also, es gab einen Streit zwischen dem französischen Stil und dem italienischen Stil. Und dann gab es noch den bayerisch-österreichischen Stil. Und er möchte eigentlich keinen Streit zwischen, keinen Krieg zwischen denen, sondern er möchte die Brücken schaffen. Und hat dann, wenn man also das Stück, das wir jetzt ganz kurz einspielen, ganz durchhören würden, würden wir am Ende ein Lully hören. Am Anfang hört es sich so ein bisschen an wie der Corelli, die Concerto Grosso. Und er war so jemand, der sagt, ja, wir brauchen also den interkulturellen Dialog. Das haben Sie ja heute in der Musik und natürlich auch, wenn zum Beispiel der Theologen Hans Küng mit dem Weltethos, der sagt, wir müssen sozusagen unsere eigene Kultur, wir müssen die islamische Kultur, die hinduistische, die konfuzianische, wir müssen sehen, gibt es da nicht eigentlich Gemeinsamkeiten, auf die wir uns konzentrieren müssen im wechselseitigen Verständnis, ohne dass man jeweils die Wurzeln vergisst. Wie Hans Küng sagt, ich bin Katholik und bleibe Katholik, aber wo ist meine gemeinsame Basis mit den Konfuzianern, mit den Hinduisten, mit dem Islam und so weiter und so weiter. Und das war, Georg Muffat war so jemand, der damals schon eben als Komponist versuchte, sozusagen so eine Brücke zu schaffen. Wir hören mal ganz kurz in diese Architektur ein. Es ist Ihnen völlig vertraut, wenn Sie Musikliebhaber sind, Barockmusik kennen, dann ist das genau diese Architekturmusik, die Ordnungsmusik. Können wir? Das heißt, insolubilis amititia, unauflöslich. Hören wir ein Stück von Bartok. Ich will davor noch Folgendes sagen. Also wie gesagt, Händels Musik war für Hesse, ich zitiere noch einmal, Symmetrie, man könnte sagen Muffats Musik, Architektur, gebändigte Heiterkeit, gebändigte Klage, Kristallen und logisch. Interessant ist, ich habe mal eine Aussage von Tan Dun, sein chinesischer Komponist, der heute in Amerika lebt. Und er hat die Kulturrevolution miterlebt, also die Zeit zwischen 1965 und 73, 74, 75. Und er kam aus der, als junger Student, wie die ja damals von den etwas verrückt gewordenen Maoisten in die Junggardisten aufs Land geschickt worden sind, für sozusagen körperliche Arbeit, kam er zurück und ans Konservatorium und hörte zum ersten Mal Bach. Und da schreibt er oder sagt in einem Interview in der vorher zitierten Zeit, im Jahre 2000, als er zum ersten Mal diesen Bach hörte: Ich hatte vom ersten Augenblick an den Eindruck, dass man Bachs Musik auch sehen kann. Die Struktur, die Formen, die Ordnung. Es ist tönende Architektur. Das war natürlich sozusagen in seinem Empfinden genau das Gegenteil, was er sozusagen in den Jahren davor erlebt hat. Wenn nun Hesse sagt, ja, also das ist eigentlich zerflatternde Wogen, das ist chaotisch, das ist Verzicht auf Architektonik, dann hat das ein, ich möchte da noch an eine andere Geschichte erwähnen, als Dmitri Schostakowitsch, der russische Komponist, in Mitte der 30er Jahre seine Oper Lady Macbeth von Minsk uraufgeführt hat, war Stalin dabei. Und wenn Sie Schostakowitschs Musik denken, dann geht das eher in Richtung auf das, was wir gleich auch bei Bartok hören, sozusagen vom Eindruck her. Und Stalin schrieb, das ist inzwischen sicher, zwei Tage später in der Pravda einen Kommentar und schrieb: Es sei eine betont disharmonische Flut von Tönen, ein Gepolter, ein Gekreisch, ein Geprassel. Das war so viel wie ein Todesurteil. Und von diesem Augenblick an, weiß man aus der Biografie von Schostakowitsch, hatte er immer einen Koffer gepackt, weil er immer wartete, jeweils wenn irgendjemand an seine Tür klopfte in Moskau, er wird abgeholt, wie andere Künstler auch abgeholt worden sind, die sozusagen nicht dem sozialistischen Realismus folgten, und wird dann irgendwo nach Sibirien oder sonst wohin verbannt. Also das war, wenn jemand schreibt, das ist Chaos, hatte Hesse natürlich nicht im Auge, eine solche zugespitzte Situation ist, konnte das sehr wohl problematisch sein. Aber hören wir mal kurz in diesen Bartok rein. Dieses Stück von Bartok, ich erwähne das jetzt schon, auch im Hinblick auf den zweiten Teil, ist die vier Orchesterstücke Opus 12, der vierte Satz, Marcia Funebre, ein Trauermarsch. Und nun muss man sich vorstellen, das ist geschrieben kurz vor 1914, 1913. Und wenn Sie an die Musik von vor dem Ersten Weltkrieg, also 1880er, 90er Jahre, im ersten Jahrzehnt denken, jetzt wenn ich es zugespitzt sagen würde, das ist sozusagen die Zeit der Walzerseligkeit, der Polterseligkeit, das ist die Musik, die Sie in den Neujahrskonzerten aus Wien hören. Und gleichzeitig ist also das sozusagen erschienen, völlig quer zu all dem, was so gängig war, auch quer zur Spätromantik, selbst quer zu Gustav Mahler, der damals natürlich fast alle seine Sinfonien, neuen Sinfonien schon geschrieben hatte. Also lassen Sie einfach mal, Hesse erinnert sich auf das Hörbild ein. Nun, eine ganz andere Fantasie ist oder eine Projektion ist, wenn Sie in Ostasien sind. Natürlich gibt es in Ostasien sehr viele Liebhaber auch dieser Musik inzwischen. Aber es ist natürlich nicht eine Musik, die im dortigen Kulturbereich entstanden ist. Sie erinnern sich an Kalligraphie, kalligraphische Geschichte, nicht? Da haben Sie gewissermaßen diese Pinselstriche, die beginnen dünn, steigern sich in die Breite und verlieren sich wieder. Das heißt, wenn wir Musik hören, dann haben wir sozusagen eine horizontale, das ist für uns die Melodie. Und dann haben wir eine vertikale, das ist die Harmonik, Harmonie. Das kann dann disharmonisch sein oder harmonisch, das macht keinen Unterschied. Das ist eigentlich sozusagen die Grundstruktur der Musik, die für uns zugänglich ist. In Ostasien ist, wie Isan Yun einmal in einer berühmten Salzburger Rede, als der koreanische Komponist, gesagt hat, lebt der Einzelton. Der Einzelton, der sozusagen, ja, er lebt. Er ist also nicht nur ein Ton in Kombination mit einem anderen Ton und mit dem Ton, der davor ist und dem Ton, der danach ist, sondern er lebt in sich. Es gibt kein klares davor und kein klares danach, sondern das schwingt, das fließt, das flimmert, das steigt an und schwellt ab, oft im Einzelton. Das heißt, eine ganz andere Vorstellung, es ist die Vorstellung des, also der chinesischen Philosophie des Daoismus, dass es ein Kosmos gibt, der sozusagen gleitet, was die Ordnung, die Struktur angeht, aber nicht unsere Strukturvorstellung, gleitet über aus dem Himmel, über die Natur, in die Gesellschaft, in den Herrscher, in die Familie, in die Einzelperson. Und man soll diese Ordnung nicht stören. Man soll nicht technokratisch glaubend intervenieren zu können. Das ist sozusagen eine Vorstellung. Es gab ganz andere Vorstellungen auch in Ostasien, die völlig konträr sind zu der. Aber in den künstlerischen Darstellungen, in den bildlichen Darstellungen, in der Musik findet sich das genau. Und zum Teil, ich habe jetzt einen Komponisten aus also Ligeti, Georgi Ligeti aus dem benachbarten Ungarn, der lange Zeit dann, glaube ich, nach 1956 in Hamburg lebte und lehrte und komponierte, wo sie genau diese eine ähnlich fast daoistisch anmutende, eine glitzernde, eine flimmernde Musik haben, wo natürlich die Friedensvorstellung eine ganz andere ist, wie ich eben am Beispiel des Daoismus zu erläutern versucht habe. Wir hören uns einmal ein ganz berühmtes Stück von 1963, das heißt Atmosphäre. Das lag quer zu all dem, was typischerweise die avantgardistischen Komponisten in den Spätvierziger und den 50er Jahren, nicht, das waren die Serialisten und die Zwölftonmusiker, für das Publikum schwer zugänglich, und der Georgi Ligeti lag da sozusagen völlig quer dazu. Aber das Wesentliche für uns im Augenblick ist sozusagen diese andere Art der Musikgestaltung. Stück, das ist eigentlich eine natürlich unmöglich nur einen kurzen Auszug, aber das Stück selbst ist, ich glaube, 30, 35 Minuten und es lohnt sich zu hören. Eine ganz andere Vorstellung ist, wo man sagen kann, Frieden kann man sich nicht vorstellen, dass Frieden hässlich ist. Denn Frieden hat etwas zu tun, Vorstellung mit, ja, mit Glück, mit Glückseligkeit und so weiter. Und es ist interessant zu sehen, dass weltweit, übrigens insbesondere auch in Ostasien, man mit dieser Assoziation oder mit dieser Vorstellung Mozart assoziiert. Und da gibt es auch schöne Auszüge oder schöne Aussprüche über Mozart von aus berufenem Munde. Zum Beispiel George Bernard Shaw hat einmal gesagt, Mozarts Musik ist die einzige, die im Munde Gottes nicht deplatziert wirken würde. Und von dem berühmten protestantischen Theologen Karl Barth aus Basel, und er müsste das eigentlich als Theologe wissen, gibt es die Vermutung, wenn die Engel zum Lobe Gottes spielen, dann spielen sie Bach. Wenn sie aber unter sich sind, dann spielen sie Mozart. Aber auch dann würde der liebe Gott gerne zuhören. Und der katholische Theologe Hans Küng will in Mozarts Musik Spuren der Transzendenz erkennen. Und Georg Lukács, der ungarische berühmte Philosoph, sagte einmal in einem Gespräch mit George Steiner, es gibt nicht eine einzige Viertelnote bei Mozart, die für unmenschliche oder reaktionäre politische Ziele genutzt werden kann. Der Ihnen bekannte Nikolaus Harnoncourt, der berühmte österreichische Dirigent, pflichtet dem alle bei, aber er sagt dann, Mozarts Musik enthält die ganze Fülle des Lebens, vom tiefsten Schmerz bis zur reinsten Freude. Sie trägt die bittersten Konflikte aus, oft ohne eine Lösung anzubieten. Es ist sehr oft erschreckend direkt, wie sie uns den Spiegel vorhält. Diese Musik ist viel mehr als schön, sie ist furchtbar, im alten Sinne dieses Wortes, erhaben, alles durchschauend, alles wissend. Zelter, der Freund von Goethe, hatte einmal an... Nein, das Zitat bringe ich jetzt nicht. Hören wir mal kurz einen kurzen Auszug aus einem Klavierkonzert, wo sie sozusagen dieses sich hineinsteigern in, was immer die Assoziation ist, Glück, Glückseligkeit und dergleichen, aber doch, wie der Harnoncourt sagte, mit einem kleinen Dämpfer. Das ist das Klavierkonzert Nummer 25. Thank you. eine ganz andere Assoziation ist, ja, diese Welt ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Es gibt viele Musikstücke und natürlich jede Sinfonie, jede klassische Sinfonie, klassischen Sinne, wo sie sozusagen die Darstellung einer Welt und einer Gegenwelt haben. Wir werden morgen Abend im Brucknerhaus ein Concerto Funèbre von Hartmann, wo das ganz deutlich und ganz dramatisch ist, sozusagen der erste Satz und der zweite und der dritte, völlig im Kontrast. Oder die Symphonie Liturgique, die dritte von Honegger morgen Abend, die am Ende des Konzerts, wo sie das auch zum Beispiel im dritten Satz, da ist die Welt, die ist brutal, die ist schroff, die ist kantig, die ist zugespitzt, da bringt ihnen sozusagen die Aggressivität der Welt ins Ohr. Und dann kommt eine Gegenwelt, ganz lyrisch und so. Also diese Vorstellung von Welt und Gegenwelt, Welt, wie sie wirklich ist, und eine Gegenwelt, wie man sich sie wünscht, wie man sie sozusagen Imagination darüber hat, das ist, das finden Sie sehr oft in der Musik, heißt ja auch sozusagen, der Durchbruch, übrigens Honegger in dieser Sinfonie spricht, in dem dritten Satz, der heißt Dona Nobis Pacem, zunächst also der Schrecken, dann die lichten Höhen von einem Durchbruch, den er dort in diesem dritten Satz inszeniert. Wir hören, um Welt und Gegenwelt einfach mal zu Gehör zu bringen, einen ganz kurzen Auszug von Anton Bruckners 9. Sinfonie, dem zweiten Satz, die ganze Sinfonie, der erste, zweite und der dritte Satz, im vierten gibt es nicht, ist in dieser Spannung. Aber in diesem zweiten Satz, im Scherzo, ganz am Anfang, haben Sie das schon, das Aufeinanderprallen von Welt und Gegenwelt. Und dann bedenken Sie, diese Sinfonie wurde dem lieben Gott gewidmet. Es ist die letzte, die er geschrieben hat. Das waren einige Beispiele, die kann man natürlich fortsetzen, sozusagen über Friedensfantasien, die man hat. Man kann auch ganz andere haben, wenn Sie Popmusik oder Opern oder Operetten oder Lieder und so weiter, können Sie auch natürlich zu solchen Fantasien bezogen auf Frieden kommen oder wo wir das in die Musik hinein projizieren. Ich habe das jetzt nur als Beispiele genannt. Sie können das dann selbst zu Hause mit Ihrer Plattensammlung einmal ausüben und ausprobieren, sozusagen, wo Ihre Wellenlänge des Kopfes, der Seele, des Bewusstseins sich mit der Musik trifft, wo sie eben sich nicht trifft, wo Sie sagen, nein, das ist es nicht. Darf ich sagen, wir gehen dann nachher weiter mit der Nummer 7. 6 lassen wir aus.
Professor Senghaus hat ein Buch geschrieben, das heißt Klänge des Friedens, ein Hörbericht. Und in diesem Buch habe ich eine Art Zusammenfassung dessen jetzt noch einmal gefunden, zu dem, was Sie gesagt haben, diese Projektionen, diese Fantasien, die man zufrieden haben kann, die sehr gegensätzlich sind. Wenn Paul McCartney zum Beispiel Frieden für sich definiert mit der Geburt eines Kindes, Tan Dun aber dann mit der Wiedervereinigung von Natur und Mensch. Und Sie, wenn ich Sie jetzt da extrem verkürzt interpretieren darf, Frieden mit geglückter Koexistenz in Verbindung bringen. Und wir alle ja eigentlich eine Vorstellung von Frieden wahrscheinlich schon haben, die mit Krieg gar nicht mehr so viel zu tun hat, weil wir auch alle keinen Krieg mehr erlebt haben und vermutlich auch im Laufe unseres Lebens keinen Krieg erleben werden. Also diese Friedensfantasien, diese Friedensprojektionen erscheinen mir relativ privat, also nicht mehr so gesellschaftsbezogen, nicht mehr so angstbesetzt. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Naja gut, aber es kommt darauf an, erstens, Sie sprechen jetzt wir. Das heißt, Sie sprechen jetzt wir in Österreich, wir in Deutschland, ja, wir in Westeuropa, ja. Wir in... Wenn Sie auf dem Balkan wären, wäre das wahrscheinlich schon etwas wackelig. Genau, nicht? Ja. Dann wäre das schon ein demi-sombre, dann wäre es nicht so klar. Natürlich können wir davon ausgehen, dass es zwischen Deutschland und Frankreich keinen Krieg mehr geben wird. Überhaupt im EU-Bereich. Das heißt aber, man hat dann eine ganz andere Grundlage. Nicht? Das ist, kann ich jetzt ungeachtet der Musik auch aus der Wissenschaft heraus sagen. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass das Jus ad bellum, wie die Völkerrechtler sagen, das Recht, Krieg zu führen, was mit der Souveränität von Völkern im herkömmlichen Völkerrecht, also im klassischen Völkerrecht, ein Recht war, dass es das nicht nur nicht mehr gibt, weil es die UNO-Charta gibt, und dann weiß man, dass es an vielen Stellen eben durchbrochen wird. Dass trotzdem, trotz der Tatsache, dass die UNO-Charta gesagt hat, es gibt kein individuelles Recht mehr, also individuell vom Einzelstaat her, Krieg zu führen, um seine Identität zu bewahren, um seine Interessen durchzusetzen, das ist prinzipiell seit 1945 durch die Charta ausgeschlossen. Trotzdem gibt es natürlich, wie wir wissen, die Kriege, und die Frage ist dann, wie die UNO sich damit auseinandersetzt. Für uns ist das im europäischen Zusammenhang eine Selbstverständlichkeit, und wir haben ganz andere Probleme. Also wir haben dann das Problem, inwieweit über staatliche Organisationen wie die EU oder wie man immer sagt Brüssel, die Brüsseler Bürokratie, die ganz klein ist, verglichen. Die Brüsseler Bürokratie ist kleiner als die Stadtbürokratie von Frankfurt. Nicht? Aber man macht sie immer wahnsinnig groß. Nicht? Wie sozusagen diese Ebenen jetzt zusammenspielen, also die lokale Ebene, ihre Ebene von Bundesländern, von Wien, also vom Nationalstaat, dann sich vermittelt in diesem Mehrebenensystem. Das ist ein ganz neues Problem, womit man sich da auseinandersetzen muss. Und natürlich denken wir nicht mehr im Sinne, gut, wie man das noch vor 1989 und vor allem natürlich in den 50er, 60er, 70er Jahren im Rahmen des Ost-West-Konfliktes gedacht hat. Weil sie anfangs sagte, ich hätte mich mit Militärstrategie beschäftigt, habe mich mit der Abschreckungsstrategie beschäftigt und bin dann zu der Überlegung gekommen, dass das eine ganz kontraproduktive Situation ist, weil sie natürlich ständig zur Rüstungsdynamik führt, zur Aufrüstung, zur wechselseitigen Bedrohung, zur Ausdifferenzierung von vorgestellten Kriegsbildern, vom vom konventionellen oder subkonventionellen Krieg bis zum Nuklearkrieg hin, was mir damals ganz komisch vorkam und dann eine sehr kritische Arbeit meiner Dissertation über dieses Phänomen entstanden ist. Das ist für uns vorbei. Damals hatten wir natürlich noch in der offiziellen Politik, in den Parteien, im Massenpublikum, in der Journalistik Vorstellungen, die etwas, die, sagen wir mal, Überlegung hatten, so wie Sie sie heute finden, zwischen Indien und Pakistan oder zwischen China und Indien oder im kleinräumigen Raum zwischen den Kämpfen von Warlords im Ostkongo oder in Somalia und an anderen Stellen. Das ist völlig klar, dass wir einen anderen Zugang zur Problematik haben. Wobei, wenn man einen Weltbezug hat, das müssen wir in der Friedensforschung natürlich haben, wir können uns nicht mehr mit dem beschäftigen, was hier bei uns zulande nun irgendwie leidlich oder tatsächlich repräsentativ ist, sondern wir müssen die ganze Welt, das ganze Spektrum, also von uns bis zum Ostkongo und den Warlords, das ist für uns dann die Erinnerung an den 30-jährigen Krieg, wo ein schwedischer Historiker mal geschrieben hat, es hat in den 30 Jahren in Europa, das heißt also in Nordwesteuropa, Mitteleuropa, 2000 Warlords insgesamt gegeben, die sich da bekämpft haben. Also ein Stück unserer eigenen Vergangenheit, die wir jetzt da an anderen Stellen in der Welt sehen. Kurz und gut, wir müssen das ganze Spektrum vor Augen haben. Das macht die Sache komplexer. Ich sage aber, es macht es in der Wissenschaft sehr auch interessanter, weil man eben nicht so einlinig, ein Segment sich nur beschäftigen kann. Gut, man muss das zum Teil natürlich, um sich zu profilieren, um Teil auch tiefen Kenntnis zu haben, aber das Wichtige ist natürlich auch die Breite.
Wir möchten Sie natürlich auch herzlich einladen. Vielleicht haben Sie eine Frage, die Sie stellen möchten. Wenn, dann bitten wir Sie nur auf das Mikro zu warten, das Ihnen gebracht wird, weil ja unser heutiger Kepler-Salon auch im Internet zu hören ist. Und das geht nur, wenn Sie auch ins Mikrofon sprechen. Dann kann man die Frage auch verstehen. Gibt es vielleicht schon eine Frage?
Was mich interessieren würde, wenn jetzt die politische Situation in Europa eine andere ist, wird sich das auf die Musikschaffenden, auf die Musik auswirken?
Naja, also wir kommen ja gleich zu den Angeboten, die die Komponisten und Komponistinnen bezogen auf die Friedensproblematik mehr oder weniger ausdrücklich im Einzelfall geliefert haben. Ich würde einmal dies sagen, Sie würden heute im Unterschied zum 16., 17., 18. Jahrhundert keine Schlachtenmusik mehr finden. Also eine negative Antwort. Aber damals war die Schlachtenmusik gang und gäbe. Und zwar die Schlachtenmusik bezogen auf die Militärsituation. Sie würden übrigens auch nicht mehr eine Schlachtenmusik im Hinblick auf sogenannte Liebeskriege finden. Damals, als die Schlachtenmusik gang und gäbe war, wo also wirklich die Schlachten rekonstruiert worden sind, nicht? Die haben ja unterschiedliche, die unterschiedlichen Armeen haben ja unterschiedliche Fanfaren und so weiter. Das hören Sie alles in dieser Schlachtenmusik, die französische und die englische und so weiter. Sie hören das Getöse, die Trommeln, die Explosionen und so weiter. Sie hören dann auch natürlich das am Ende meistens werden dann Tote zu Grabe getragen, aber alles endet immer mit einer Siegesfeier. Trotzdem, das würden Sie natürlich nicht mehr finden. Sie würden eher natürlich finden, Musik, die sich auseinandersetzt mit Problemlagen. Zum Beispiel ein Freund von mir, Klaus Huber, der Schweizer 84-jährige Komponist, der zum Teil in Bremen lebt, der hat ein Oratorium geschrieben über verlassen, gefoltert, geknechtet. Da geht es um die Auseinandersetzung, das ist ein Oratorium aus den Mitte der 70er Jahre. Nicht? Da geht es um Auseinandersetzungen in Zentralamerika, da geht es Auseinandersetzungen, gefoltert bezieht sich auf einen konkreten Fall eines Schwarzen, der in den Südstaaten der USA ein entsprechendes Schicksal erlebt hat und so weiter. Also diese Auseinandersetzung, gesellschaftspolitisch bewusst, virulent, die finden Sie natürlich in der Musik. Oder der vorher zitierte Isan Yun, der koreanische Komponist, der das meiste seines Lebens in Berlin lebte, weil er in Südkorea nicht leben durfte, weil er versuchte, eine Brücke nach Nordkorea zu schlagen. Das war damals, wie das übrigens heute immer noch eine heikle und gefährliche Sache ist. Der hat eine fünfte Sinfonie geschrieben, eine, wo er Gedichte von Nelly Sachs sich auseinandersetzt mit dem Dritten Reich, Nationalsozialismus und so weiter, aufgreift und im fünften Satz dieser fünften Sinfonie hat er es überschrieben Frieden, nicht? Wo er einen Durchblick aus einem Trauergestus heraus den Durchblick auf Frieden intoniert. Also solche Beispiele finden Sie.
Professor Senghaus wird ja morgen ein Konzert moderieren im Bruckner Haus mit Werken von Hartmann, Honegger und Kage. Hartmann sagt zum Beispiel, ich will keine leidenschaftslose Gehirnarbeit, sondern ein durchlebtes Kunstwerk mit einer Aussage schaffen. Was wünschen Sie sich denn, was morgen beim Publikum an Aussage wahrnehmbar ist nach so einem Konzert oder während so eines Konzerts, das eben nicht nur eine rein ästhetische Wahrnehmung ist, sondern eben auch eine mit Inhalt?
Naja, es ist so, wenn Sie angenommen, so ein Konzert morgen, das erste Stück morgen sind zwei ganz kurze Stücke von Mauricio Kagel, 10 Märsche, um den Sieg zu verfehlen. Das ist der 9. und der 10. Marsch, jeweils ungefähr, jeder ist 1,5 Minuten nur. Da braucht man fast keinen Kommentar dazu, wenn man diese Musik hört. Da kommt, Marschmusik ist normalerweise, ist man im Tritt, ist man diszipliniert und so weiter. Und bei dieser Musik kommen Sie, wenn Sie versuchen zu marschieren, aus dem Tritt. Bei Hartmann, von dem wir gleich auch ein ganz anderes Stück, das ich morgen Abend auch erwähnen werde, den Anfang hören werden. Und bei Honegger ist es die Auseinandersetzung, das sind beides Stücke, also der Hartmann hat das Concerto Funebre, die Trauermusik 1939 geschrieben, war gerade fertig, als der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Und Honegger hat das geschrieben 1945-46. Und natürlich ist das nur verständlich im Rückblick auf die 20er, 30er, 40er Jahre und so weiter. Der eine lebte in München in innerer Emigration, weil seine Sachen, das wird Ihnen gleich klar, wenn ich noch etwas zu Hartmann sage, konnte nicht gespielt werden, war mehr oder weniger verboten. Er wurde zwar in der Schweiz und in den Niederlanden aufgeführt, punktuell. Honegger ist ein Schweizer, der in Le Havre geboren, lange in Paris lebte, aber sich immer als Schweizer gefühlt hat und sich natürlich auch mit dieser Situation auseinandergesetzt hat. Nun, was Hartmann in diesem Zitat sagen wollte, es kommt nicht darauf an, dass man sozusagen jetzt wie natürlich Musikwissenschaftler das tun müssen, die dann in die Details reingehen, um sozusagen ihre Wissenschaft zur Geltung zu bringen, manchmal auch klüger als die Komponisten sein zu müssen, sondern es kommt darauf an, dass sich eine Botschaft vermittelt, so wie das Nicolas Arnoncourt immer auch gesagt hat, nicht der von der Klangrede der Musik gesprochen hat. Musik hat eine Botschaft, eine schöne, eine gute, eine weittragende, eine wertbeständige Musik hat eine Botschaft. Und die ist bei Hartmann und bei Honegger ist es ganz eindeutig die Auseinandersetzung mit einer schrecklichen Welt, nicht? 1939, 1945, den Rückblick, die Auseinandersetzung. Und darüber dann doch nicht den Durchblick auf eine andere Welt, also auf nicht schreckliche Welt, zu verlieren. Das ist zum Beispiel, ich deute das jetzt nur kurz an, bei Arthur Honegger, morgen in den drei Sätzen, der erste Satz heißt Dies Irae, Tag des Zorns, deshalb Liturgique. Der zweite Satz heißt De Profundis Clamavi, Ad te Domine, de profundis tiefe rufe ich Herr zu dir. Und der dritte Satz, Dona nobis pacem. Und die Sätze enden am Ende immer mit einer Vogelstimme. Der erste Satz, das ist nur ganz kurz angedeutet. Das ist sozusagen, er nennt es l'oiseau de la paix, der Vogel des Friedens. Ganz kurz angedeutet. Ist noch nicht. Im zweiten Satz gibt es von ihm eine Aussage, wo er sagt, naja, Also wenn man das hört, die Stadt liegt in Trümmern, Tag davor, es gab die Nacht, der Tag bricht an und nun kommt der unschuldige Vogel, der weiß ja nicht, was da passiert ist, und hüpft sozusagen auf den Trümmern. Und im dritten Satz dann, was ich vorhin zitiert habe, den Durchbruch. Ein Satz, der ganz, er sagt, eine idiotische Musik, die er da inszeniert, roboterhafte Musik, die also, die eigentlich unerträglich ist für den Hörer. Aber das ist natürlich genau bewusst so gemacht, das wäre auch eine Antwort auf Ihre Frage. Und dann gibt es sozusagen nach zwei Drittel ein Abschwingen, es geht um ein lyrisches Gedicht an und dann kommt der Vogel, L'Oiseau de la Paix, ein bisschen länger. Manche haben dann gesagt, das ist zu schön, um wahr zu sein. Gut, das ist immer das Problem. Per aspera ad astra, nicht wahr? Durch die Dunkelheit zum Licht, das ist ja ein Grundtopus, übrigens auch fast jeder symphonischen Musik. Also das ist an und für sich, ich würde sagen, fast ohne Erläuterung vermittelbar, aber ich werde morgen dann beide Stücke, also den Hartmann und den Honegger auch mit seinen eigenen Worten erläutern. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Und sind zwei Komponisten, die viel zu wenig gespielt werden. Der Hartmann hatte immerhin 8 Sinfonien geschrieben. Ich habe kein Programm gesehen in den letzten Jahren, wo ein Hartmann, und er hat dann große Verdienste in, das kann ich jetzt hier sagen, nicht morgen Abend, obwohl er eben nicht aufgeführt worden ist, und er hat 1945, wurde er engagiert vom Bayerischen Rundfunk, für diese Reihe, die es heute noch gibt, die er gegründet hat, Musica Viva, nicht, wo er all die verfemten Komponisten, die im Dritten Reich nicht aufgeführt werden durften, sozusagen rangezogen hat für Konzerte Musica Viva und auch junge, natürlich ganz junge Komponisten der Nachkriegszeit, und sie sind wirklich eigentlich gefördert worden durch diese Musikkonzertreihe, die es heute noch gibt.
Wenn es von Ihnen jetzt im Moment keine Frage gibt, würde ich sagen, möchten Sie vielleicht dort anschließen, wo Sie vorher...
Ja, wir könnten einmal, ich werde morgen Abend auch erwähnen, das erste Streichquartett von Hartmann, 1933. Er war damals 28-jährig, ist 1905 geboren. Er gehörte zu einer wilden Künstlerszene in Schwabing, in München. Müssen Sie sich vorstellen, damals kam zum ersten Mal Jazz nach Europa. Es gab den Dadaismus und viele solche Strömungen, und das war eben damals Schwabing. Das ist heute wahrscheinlich nur noch ein Abklatsch. Und 1933 gibt es die Machtergreifung Hitlers. Und das ist ein völliger Bruch diesem 28-jährigen jungen Künstler. Und er schreibt ein Stück, das gewissermaßen, wenn Sie den Anfang hören, antizipiert, was da kommt. Es ist übrigens, wenn man das länger hört, ich empfehle Ihnen sehr, falls Sie das als CD nicht haben, es gibt jetzt verschiedene Aufnahmen vom ersten und zweiten Streichquartett. Das zweite Streichquartett hat er 1945 geschrieben. Das, was Sie morgen, falls Sie im Konzert sind, hören, im Concerto Funebre, dieses Antipodische zwischen Schrecken und Durchblick und so, das ist genau schon 28-jährig 1933 in seinem ersten Streichquartett zu hören. Am Anfang dieser unglaubliche Trauergestus, und wir können das nicht so lange hören, weil das erst nach ein paar Minuten kommt, diese unglaubliche Protest dagegen, diese Attacke, das Schroffe, das kann so nicht sein, es muss sozusagen einen Widerstand dagegen geben. Vielleicht hören wir einfach mal kurz in den Hartmann 2 Minuten rein.
Thank you.
gesagt, jetzt nach 3, 4, 5 Minuten wird diese Art aufgenommen, kommt er wieder zurück. Also ein Seher, es gibt inzwischen, wie gesagt, 3, 4 wunderbare Aufnahmen, CDs von diesem und vom zweiten, sehr empfehlenswert. Nun, das ist gewissermaßen eine, ich werde es morgen etwas ausführlicher erläutern, eine Trauerarbeit im Vorhinein, ex ante. Es gibt viele Komponisten nach 1945, natürlich wahrscheinlich mit Vorbereitungen aus den 30er Jahren während des Zweiten Weltkriegs, die sich auseinandergesetzt haben mit der Vergangenheit, also eine Art Trauerarbeit ex post, im Nachhinein. Ich denke Sie an den vorher zitierten Arnold Schönberg, A Survivor of Warschau, der Überlebende aus von Warschau. Nicht? Das ist ein berühmtes Stück von 1947. Andere, die sich Penderecki, die sich mit Auschwitz beschäftigt haben, andere mit Rotterdam, also mit all diesen schrecklichen Geschichten, mit Hiroshima und so weiter. Oder ein Bright Cheng, ein chinesisch, heute amerikanischer Komponist, der sich mit Nanking beschäftigt hat, wo, das ist sozusagen eigentlich der letzte Beitrag in uraufgeführt in Hamburg im Jahre 2000, in Erinnerung an Nanjing 1937, wo die Japaner Nanjing eingenommen haben und 300.000 Menschen sind sozusagen Opfer dieser Geschichte geworden. Sie wollten bewusst ein Exempel statuieren, um von dort aus dann leichter vorzumarschieren und den anderen Chinesen auf dem Festland zu dokumentieren, was passiert, wenn sie sich nicht von vornherein ergeben. Und das hat Bright Cheng in einem A Threnody of Nanjing, Ausrufezeichen, A Threnody, also eine Trauerarbeit. Das sind Trauerarbeiten im Nachhinein. Nicht? Der Hartmann ist einer der wenigen, ich kenne eigentlich kein anderes Beispiel, 1933, ex ante, im Vorhinein. Nehmen wir jetzt einmal, ich erspare Ihnen vielleicht den kurzen Beethoven mit Wellington Sieg, das ist einfach Tam, 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 Tam. Die Schlachtenmusik, ich mache da auch meistens nur 30, oder wollen Sie es hören? Ja. Also wir nehmen die Nummer 8, aber kurz. Das war 1813, eine Auftragsarbeit. Höhepunkt der Schlachtenmusik aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Es gibt dann noch im 19. Jahrhundert Franz Liszt hat eins gemacht, die Hundenschlacht, so um die Mitte des Jahrhunderts. Aber dann ist es ausgestorben. Jetzt geht's gleich los. Ja, durch von der Bundeswehr in Barmisch-Kartenkirchen das sind, und es ist eine Aufnahme, glaube ich, was von Lorin Mazel. Der hat eine Ader dafür. So, eine ganz andere Geschichte. Also die Schlachtenmusik ist natürlich sozusagen clausewitzianisch. Das heißt, der Clausewitz hat ja nicht Anfang, 1830, sein berühmtes Buch vom Kriege. Und dort ist die Idee, nicht wahr, dass im Grunde genommen der Krieg, wenn sie ihn beginnen, von denjenigen, die ihn kalkulieren, die denken, das ist sinnvoll und so weiter, die denken ja, naja, den gewinnen wir. Also er ist kalkulierbar. Der Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, so heißt es bei Clausewitz. ist das kalkulierbar. Es ist ja nicht anzunehmen, dass jemand einen Krieg beginnt, wo er sagt, ja, den verlieren wir von vornherein. Also beginnen wir ihn. Macht ja keinen Sinn. Nur das Problem ist, hat diese Vorstellung ein Fundamentum in re, in der Wirklichkeit? Gibt es da ein Fundament dafür? Ich glaube, als ich in Harvard mit Karl Deutsch zusammen war, haben wir, weil uns die Naturwissenschaftler im Harvard-Club Mittagessen immer sagten, da ja ihr Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft, ihr könnt ja gar keine soliden Erkenntnisse finden. Nur wir, die Naturwissenschaftler mit Experimenten in unserem Labor und so weiter, sind eigentlich die, die das sind, wirkliche Wissenschaftler. Das hat uns im Laufe der Zeit geärgert. Und irgendwie kamen wir dann drauf, auch durch ein solches Gespräch zu sagen, ja, wie ist das eigentlich? Haben diejenigen, die den Krieg begonnen haben, ihn gewonnen oder verloren? Und wie ist das über Zeit? Und dann stellten wir heraus, dass also die Clausewitzsche Vorstellung, dass die Politik eine höhere Intelligenz hat, wie es beim Clausewitz heißt, also das kalkulieren kann, die Eskalation und dies und das und so weiter, im Endeffekt erfolgreich ist. Und dann stellte sich heraus, durch unsere Untersuchung von den Kriegen, es gab Kriegsstatistiken, wir hatten in Harvard natürlich auch eine Umgebung von Harvard, viele Historiker, die wir alle dann konsultieren, das war meine Healy-Arbeit damals, 18. bis 19. und 20. Jahrhundert. Dann stellt sich heraus, im 18. Jahrhundert waren 80% der Fälle, war das so, wie der Clausewitz gesagt hat. Also die ihn begonnen haben, haben gewonnen. Das waren so die dynastischen Kriege. Im 19. Jahrhundert, mit Ausnahme dann der napoleonischen Kriege, der ein Ausreißer war, wo das nicht so war, im 19. Jahrhundert war es wiederum so. 80% der Fälle gewonnen. Im 20. Jahrhundert hatte sich, also wir haben das gemacht bis Daten bis 1965, hatte sich das umgedreht. In 60% der Fälle verloren, in 40% der Fälle nur noch gewonnen. Wenn man die Daten weiterführen würde von 65 bis heute, dann würde wieder 80-20 rauskommen, aber umgekehrt. Die Frage, warum? Und da gibt es eine interessante, sozusagen eine interessante theoretische, aber natürlich erfahrungswissenschaftlich begründete Funktion. Der Tolstoi hatte sich in Krieg und Frieden natürlich mit dem napoleonischen Krieg beschäftigt, nicht? Der da bis Moskau dann allmählich in Korsika landete, in der Verbannung. Und die Überlegung ist die, dass es gibt zwei Grundtheoreme. Das eine ist das Clausewitzsche, das ich Ihnen vorstelle, und das andere könnte man sagen, das ist das Tolstoische. Da ist die Vorstellung die, Sie beginnen das. Und dann passiert etwas, was der Clausewitz abstrakt auch in seinem Buch geschrieben hat. Der eine versucht, das Gesetz des Handelns den anderen aufzudrängen. Der andere macht es aber auch umgekehrt. Dann gibt es eine Eskalation. Und im Verlauf dieser Eskalation wird die Eskalation selbst und darüber das Handeln nicht mehr kalkulierbar. Die Eskalation wird nicht mehr beherrschbar. Das heißt, die Eskalation entwickelt sich, wie wir das in der Friedensforschung aufgrund eines Aufsatzes eines Kollegen von uns, von Anatole Rapoport, sagen, kataklysmisch. Heute könnte man sagen, tsunamihaft. Es entsteht und entwickelt eine Wucht und die Wucht ist nicht mehr bewältigbar, nicht mehr steuerbar. Sie überwältigt diejenigen, die glauben, die Sache sozusagen im Griff zu haben. Nicht nur am Anfang, sondern auch danach. Und das ist nicht der Fall. Und dann gibt es die Katastrophe. Die Frage, wie hört sich das an? Das hört sich nicht so an wie Beethoven oder sagen wir wie Ignaz Bieber. Da gibt es eine berühmte Schlachtenmusik, das ist wunderbar, ganz, ganz einfaches, kleines Ensemble, aber da haben Sie genau dasselbe, was eben 150 Jahre später bei Beethoven eben ja, massiv, apotheotisch und so weiter, dramatisch sich darstellt. Aber wie hört sich das an, wenn etwas harmlos beginnt? Und Explosion. Ich bringe Ihnen einen Auszug aus den 6 Orchesterstücken Opus 6 von Anton Webern, 1913, typischerweise auch kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Mars der Funebre. Da sagen mir zwar die Musikwissenschaftler, naja, der hat das geschrieben, weil seine Mutter gestorben ist. Aber wenn Sie das Stück hören, Mars der Funebre, ist insgesamt die 6 Orchesterstücke sind vielleicht 8 Minuten. Das längste Stück ist 4 Minuten, das ist dieser Nummer 4, Mars der Funebre. Davon machen wir 2/3, wo das sich aufbaut und explodiert. Ich kann bei dieser Musik nicht ein Begräbnis einer Mutter assoziieren, aber ich assoziiere natürlich genau Tolstoi, wie etwas ganz einfach, harmlos beginnt und allmählich sich entwickelt und explodiert. Wir hören das mal. Es ist ein absolut, das setzt jetzt ungefähr ein bei der zweiten Minute. Davor ist es ungefähr 2 Minuten. Schönberg, den ich ja vorhin schon zitiert habe, der hatte einmal gesagt, Kunst ist der Notschrei jener, also eine normative Aussage von ihm, so soll es sein. Kunst ist der Notschrei jener, die an sich, als Komponist, das Schicksal der Menschheit erleben, die nicht mit dem Schicksal, mit ihm sich abfinden, sondern mit ihm sich auseinandersetzen, die nicht stumpf den Motor, Anführungsstriche, dunkle Mächte bedienen, sondern sich ins laufende Rad stürzen, um die Konstruktion zu begreifen. Könnt ihr ergänzen, natürlich um auch dagegen, in Kenntnis der Konstruktion, dagegen zu wirken. da die Zeit davonrast, wir machen Nummer, ja, einfach das Nächste. Natürlich gibt es nicht nur jetzt sozusagen die clausewitzianische, die tolstoische Art, sie umzugehen, sondern auch die offen antimilitaristische Komposition. Und da nehmen wir ein Stück aus, nicht allzu lang, von 1943. Der Text ist von Bert Brecht. Der Komponist ist Hans Eisler. Der Interpret ist Wolf Biermann. Und das brauche ich gar nichts dazu zu sagen. Das vermittelt sich gewissermaßen gut hörbar, verständlich von selbst. Aber beachten Sie, dass 1943, wo er vom Mond und von der Tiefsee singt, was dann ja erst viel später sich entwickelt.
Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, die kleine Stadt Danzig für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Polen eingebrochen und haben es erobert in 3 Wochen. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das schönere Frankreich für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Frankreich eingebrochen und haben es erobert in 5 Wochen. Eines schönen Tages befahlen uns unsere Obern, das große Russland für sie zu erobern. Wir sind mit Tanks und Bombern in Russland eingefahren und kämpfen um das nackte Leben seit 2 Jahren. Eines schönen Tages befehlen uns noch unsere Obern, den Boden der Tiefsee und den Mond zu erobern. Und es ist schon schwer hier in diesem Russland, und der Feind ist stark und der Heimweg unbekannt. Gott bewahr uns und führ uns wieder nach Haus, führ uns wieder.
Antimilitaristische Musik gibt es natürlich viele. Wir gehen mal weiter zur Frage der Darstellung des Friedens selbst. Also wie wurde Frieden selbst? Natürlich, ich habe das vorhin schon mit dem L'Oiseau de la Paix erwähnt bei Honegger am Ende der Symphonie, sozusagen Vogelstimmen. Auch andere, zum Beispiel Olivier Messiaen, war ja selbst Ornithologe auch, hat unglaublich viel in aller Welt, ist er mit seinem Notizblock rumgelaufen, hat die Vogelstimmen sozusagen sofort notiert, sie dann in seine Musik, Turangalila-Symphonien und andere, seine Orgelstücke eingebaut, das ist. Es gibt die pastorale Musik, die Sie alle kennen, aus dem Weihnachtsoratorium, oder aus Händels Messias, die Sinfonia, die Pifa, Pastorale, also eine Musik, die typischerweise auch in fast allen Barockopern, die jetzt so in den letzten 20 Jahren wieder publik geworden sind, bekannt geworden sind, wo sie das finden. Es gibt die Idee des Naturfriedens, also wo Komponisten den Frieden in der Natur versuchen darzustellen. Zum Beispiel Alban Berg hat in den sogenannten Altenberg-Liedern hat er ein Lied. Altenberg war ein Salonliterat, wie man ein Wiener Kaffeehausliterat. Und er hat Altenberg-Lieder geschrieben, da manche sind nicht ganz schön, vor allem Frauenlieden, das eine nicht. Da gab es auch einen großen Skandal bei der Uraufführung, wo er sagt, es regnet wunderbar und alles wird so wunderschön. Auch du, liebe Frau, solltest Regen erfahren. Also das hatte damals Getöse im Musikverein oder wo immer das aufgeführt. Aber er hat auch ein sehr schönes Hier ist Friede, ein Altenberg-Lied, das Nummer 5, wo einfach der Naturfriede, wo keine Zivilisation, keine Menschen, wo nur das Regenwasser in die Wasser lachen, still und leise und sozusagen ja, fast daoistisch in gewisser Hinsicht. Ich habe schon erwähnt, Lichtfarbe bei Messiaen, die Musique colorée, die er genannt hat. Man muss also nicht Les Ténèbres, keine Dunkelmusik schreiben. Also das, was wir morgen hören, die Trauerdimension bei Honegger und bei Hartmann, das liebte der lichtselige, farbenselige Messiaen nicht, sondern es müsste die Musique colorée sein. Dann, ich habe neulich einen Komponisten kennengelernt, der hat ein Stück geschrieben, Music is Silence, also Musik ist an für sich alles, was mit Ruhe zu tun hat. Nun eine Geschichte, die es auch im 18. Jahrhundert vor allem gegeben hat, in Auseinandersetzung mit den politischen Wirklichkeiten Europas, eben mit diesen dynastischen Kriegen und so weiter, von Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes, da ist die Idee, und das finden Sie viel in Musik, bei uns ist alles schrecklich, aber irgendwo überall sonst, also bei den Türken, im Iran, bei den Persern, bei den Wilden, bei den Eingeborenen in Amerika und so weiter, da ist alles fort paisible, jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs. Also alles ist hier friedlich, niemals ist irgendein eitler Wunsch, der gewissermaßen unsere Herzen durchkreuzt. Und wir hören mal in diese von Jean-Philippe Rameau, das ist ungefähr 1750, ganz kurz herein. Also wie gesagt, das heißt, fort et paisible, jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs, s'ils sont sensibles, fortune ce n'est pas au prix de tes faveurs. Also friedliche Wälder, nie trübt hier eitles Verlangen unsere Herzen, wenn sie auch empfänglich sind, naja, für die Gelüste und so weiter, so doch nicht um den Preis deiner Gunst. Hören wir mal kurz rein, das ist so eine Friedensfantasie, überall sonst in der Welt ist es wunderbar, aber in diesem dynastischen, kriegerischen, das stimmt ja auch, Europa, wo immer willkürlich, wie Arnold Toynbee gesagt hat, der Krieg ist der Sport der Könige. Also diese clausewitzianischen Kriege, da gibt es den Frieden nicht. Den Frieden gibt es überall sonst, nicht? Wo eben das ist zivilisationskritisch. Das ist ähnlich wie bei Jean-Jacques Rousseau, in der Kleinheit, oder wie bei Leopold Kohr in Salzburg, den kennen Sie ja wahrscheinlich auch aus der österreichischen Diskussion in den vergangenen 30, 40 Jahren. Small is beautiful, nicht in der Kleinheit, nicht wo Dynastien gewissermaßen Armeen in Bewegung setzen können und gegeneinander loslassen. Und eben auch naturverbunden. Hören wir mal kurz rein. Fort et paisible, jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs. Ja, da die Zeit abläuft, ein ganz kurzes Stück am Ende. Sie sind ja Kulturhauptstadt. Und Sie kennen alle das folgende Stück. Es ist von Charpentier aus dem Tedeum, den Anfang. Das wird Ihnen jetzt nicht viel sagen, aber wenn Sie es hören, wissen Sie, was es ist. Das war ein Stück, das ganz anders, als wir das heute hören, wie alle Tedeen damals, zur Zeit Ludwigs des 14., aber übrigens natürlich auch das Dettingen-Tedeum und andere von das Utrechter Tedeum von Händel, geschrieben am Ende von Siegen, nach zum Lob des Sieges. Und dieses Stück, das ist nur eine Minute, hat genau dieselbe Funktion gehabt am Ende des 17. Jahrhunderts, beim siegreichen Krieg von Ludwig dem 14. Möglicherweise war es der Pfalz gegen Pfalz, wo dann Heidelberg in Flammen aufgegangen ist und er siegreich zurückgezogen ist. Charpentier schreibt dann dieses Stück. Es soll aufgeführt werden, Trägerier, sehr kriegerisch. Heute empfinden wir das gar nicht mehr so. Und heute hören wir das sozusagen als ein Signal an, eigentlich wie zur Kulturhauptstadt, also was hat die Kulturhauptstadt Europas, nicht? Also Europa bezogen. Und ja, so sehen Sie, wie etwas mal eine bestimmte Funktion hatte, jetzt vor 300 Jahren, und heute eine ganz andere Funktion hat und wir nicht mehr die Assoziation haben, die ursprünglich mit diesem Stück zu tun hatte. Ja. Letztes Wort. Ich habe, das ist jetzt eine Frage der Zeit, nicht thematisiert, was also die Musik ist verfügbar, den Bezug von geistlicher Musik zur Friedensproblematik. Wir haben natürlich in der katholischen Messe, im Messeordinarium, zwei markante Stellen. Das ist das Gloria, am Anfang Gloria in excelsis Deo, den Terra Pax, hominibus bone voluntatis. Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden mit unterschiedlichen Interpretationen, die guten Willen sind oder den Menschen seiner Gnade. Da gibt es ganz unterschiedliche Musikstücke, je nachdem, wie diese Stelle interpretiert wird. Und dann natürlich das Ende vom Agnus Dei, das Dona Nobis Pacem, auf das sich der Arthur Honegger ja morgen auch, zumindest in der Überschrift, konzentriert, wo normalerweise ist es liturgisch, das heißt, es ist Teil der Messe, aber es gibt eben wenige Beispiele, die markant eine politische Botschaft haben. Dazu gehört Haydn mit der Paukenmesse, wo sie die Armeen hören, also das war die Bedrohung der napoleonischen Heeren 1797, 93, die auf Wien über die Steiermark zumarschierten, waren siegreich in Italien. Es war verboten, über den Frieden zu sprechen. Und Haydn baut gewissermaßen seine Friedenssehnsucht und sein Protest gegen, sagen wir, Kriegerisches und so weiter, baut das in diese Messe, in das Agnus Dei mit ein. Eine ganz großartige Stelle. Und die zweite, das war sicher der Höhepunkt in dieser ganzen Entwicklung, und ich denke, dass Beethoven von Haydn auch inspiriert war in der Punkt, das ist die Missa Solemnis. Ganz einmalig, ganz exzeptionell, das Agnus Dei, der zweite Teil, wo es um einen Ring, um eine Auseinandersetzung geht zwischen Krieg und Frieden, zunächst als im Sopran, dann im Tenor, dann nur in einem Orchesterfugato, ein ganz, wo die Leute, also nicht die Leute, sondern die Kommentatoren später schrieben, was hat dieser Beethoven sich da vorgestellt, das hatte doch mit der Messe nichts zu tun. Ja, es hat mit der Messe nichts zu tun. Er hat sich darüber gar nicht geäußert, er hat das Geheimnis mit in das Grab genommen. Das ist nämlich eines der späten Stücke, die also 1821, 22 zu Ende geschrieben worden ist. Und wo in der Tat es keine, nicht wie in Mozart-Messen oder in meisten Haydn-Messen oder auch in späteren Messen von Bruckner und so weiter, wird das Agnus Dei liturgisch und das Dona Nobis Pacem eben liturgisch behandelt. Aber dort, bei Haydn und insbesondere eben bei Beethoven, wenn sich das mal anhören, in der Missa Solemnis ist es ein Ringen um Frieden in Auseinandersetzung mit dem Krieg in einem an und für sich liturgisch ausgelegten Komposition. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll und wurde, wenn ich recht sehe, in späteren Messen von anderen überhaupt nicht mehr vergleichbar thematisiert. Und wie gesagt, es hat zum größten Unverständnis bei vor allem im 19. Jahrhundert bei Kommentatoren, also Musikhistorikern, Musikwissenschaftlern geführt und gesagt, was stellte er sich vor? Und dann das Ergebnis war, naja, er hat dieses Geheimnis mit ins Grab genommen. Danke.